HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Wie kann sich die deutsche Wirtschaft im Wettbewerb mit den USA und Asien in Zukunft behaupten? Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat darauf eine Antwort gegeben mit einer neuen Strategie für Industriepolitik. Er will deutsche Unternehmen stärker als bislang staatlich unterstützen, sie notfalls vor ausländischen Investoren schützen.
Es kann bis dahin gehen, dass der Staat sich vorübergehend an Unternehmen beteiligt. Nicht um sie zu verstaatlichen und dauerhaft zu führen, sondern um zu verhindern, dass Unternehmen, die für die Schlüsseltechnologie und die Schlüsselkompetenz dieses Landes wichtig sind, weggekauft werden, aus dem Land weggehen.
Die Reaktionen auf die Strategie des CDU-Ministers sind geteilt. Wir stellen sie vor und diskutieren, was dahinter stecken könnte, wenn die Bundesregierung sich Sorgen um die Zukunft der deutschen Wirtschaft macht. Unser Thema in der Sendung Bilanz. Der Wettbewerb wird immer härter. Die USA und China, die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltwirtschaft, streiten seit Monaten schon um Zukunftstechnologien, Patente und ganze Märkte. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die deutschen Unternehmen besser wappnen und bei Bedarf auch besser schützen mit seiner nationalen Industriestrategie. David Zayons berichtet über seine Pläne und die politischen Reaktionen aus Berlin.
Der Bundeswirtschaftsminister sieht die deutsche Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr. Bei digitalen Technologien, bei künstlicher Intelligenz seien Europa und Deutschland nicht vorne mit dabei, stellt Altmaier mit Sorge fest.
Wer diese Technologien beherrscht, der hat eine Chance, vorne mit dabei zu sein. Wer diese Technologien verpennt, der wird eines Tages die verlängerte Werkbank von anderen sein.
Um Deutschland zukunftsfähig zu machen, hat Altmaier eine Industriestrategie vorgelegt. Der Staat soll die Wirtschaft besser unterstützen und schützen. Größe zählt, heißt es in Altmaiers Papier. Zusammenschlüsse großer Unternehmen müssten möglich werden, um nationale und europäische Champions zu schaffen. Das europäische und deutsche Wettbewerbsrecht müsse deshalb überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Den kleineren Unternehmen will Altmaier bei Forschung und Entwicklung helfen.
Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass den kleinen Unternehmen Hilfestellung geleistet wird. Und ich sage, es gibt Innovationen, die haben wir lange Zeit nicht ernst genommen. Und da hat der Staat die Pflicht und das Recht, unterstützen und flankieren zu helfen.
In seinem Strategiepapier äußert sich Altmaier kritisch zum Protektionismus durch andere Länder. Gleichzeitig will er in bestimmten Fällen deutsche Unternehmen vor Übernahmen aus dem Ausland schützen.
Es kann bis dahin gehen, dass der Staat sich vorübergehend an Unternehmen beteiligt. Nicht um sie zu verstaatlichen und dauerhaft zu führen, sondern um zu verhindern, dass Unternehmen, die für die Schlüsseltechnologie und die Schlüsselkompetenz dieses Landes wichtig sind, weggekauft werden, aus dem Land weggehen.
Als Beispiel nannte Altmaier den Augsburger Roboterhersteller KUKA, bei dem ein chinesischer Investor eingestiegen ist. Für die staatlichen Beteiligungen schlägt Altmaier einen Beteiligungsfonds vor. Wie dieser finanziert werden soll, ließ der CDU-Politiker offen. Bereits im Vorfeld war Altmaier von einigen Ökonomen für seine Industriestrategie kritisiert worden. Der Wirtschaftsweise Lars Feld hatte ihm Planwirtschaft vorgeworfen. Auch FDP-Chef Christian Lindner sieht Altmaiers Vorschläge kritisch.
Der Wettbewerb mit China verleitet jetzt manchen dazu, auf chinesische Instrumente zu setzen, also auf staatliche Förderung, Subventionen, Privilegien bei den Gesetzen für große Unternehmen.
Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hofreiter kritisierte, die saubere und klimafreundliche Industrie sei die große Leerstelle von Altmaiers Strategie.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die Wirtschafts- und Industriepolitik also wieder stärker ins Zentrum rücken, nach dem Motto, das könne man strategisch planen. Vor dieser Sendung habe ich Jörg Krämer, den Chefvolkswirt der Commerzbank, gefragt, ob sich Wirtschaft denn überhaupt strategisch planen lässt.
Das ist sehr, sehr schwierig. Die Franzosen hatten das probiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hieß damals Planification. Und diese Art der geplanten Industriepolitik hat sich im Nachhinein ja als nicht glücklich herausgestellt. Die französische Industrie steht ja auch schwächer da als die deutsche. Das Problem ist einfach, dass Beamte, Politiker ja keine Hellseher sind. Sie können auch nicht vorab wissen, welche Technologie sich am Ende nach vielen Jahren wirklich als gut herausstellt. Das kann eigentlich nur ja am Markt ausprobiert werden, durch Versuch und Irrtum, dass einzelne Unternehmen eben vorpreschen mit einer Technologie, es ausprobieren, wenn es nicht geht, ziehen sich dann einige zurück, dann kommen andere mit einer neuen Idee. Und der große liberale Ökonom von Hayek hat ja deshalb auch den Begriff geprägt vom Wettbewerb als Entdeckungsverfahren.
Altmaier und seine Unterstützer sagen ja, die Chinesen unterstützen massiv ihre Unternehmen, die US-Administration mache das jetzt auch verstärkt und die Franzosen ja sowieso, sie haben das Beispiel gebracht. Ist das also der einzige Weg, um deutsche Firmen in der Weltspitze halten zu können, wenn wir diesem Beispiel jetzt folgen?
Nein, also die Franzosen haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch den Ansatz gehabt, bestimmte Schlüsseltechnologien, Schlüsselbranchen zu identifizieren, sie finanziell zu unterstützen. Und das ist letztlich gescheitert. Die französische Industrie steht nicht so gut da wie die deutsche Industrie, die in den zurückliegenden 50, 60 Jahren eben diese Subventionierung in der Breite nicht erfahren hat.
Aber die Chinesen sind höchst erfolgreich mit dieser Strategie.
Sie sind jetzt erfolgreich und vor allen Dingen werden sie als erfolgreich wahrgenommen. Aber in der zweiten Hälfte der 80er Jahre beispielsweise wurde Japan als sehr erfolgreich wahrgenommen mit seiner Industriepolitik. Und damals gab es auch starke Stimmen in Deutschland. Und die haben auch gesagt, wir müssten jetzt auch die deutsche Industrie subventionieren, angebliche Schlüsselindustrien identifizieren. Zum Glück haben wir das nicht gemacht, denn die japanische Bedrohung hat sich mittlerweile aufgelöst. Und ich sage Ihnen, ich bin auch nicht davon überzeugt, ob die Chinesen den richtigen Weg gehen. Solange der Aufholprozess der Wirtschaft stark ist, weil sie ja auch sehr arm sind, sieht das alles sehr gut aus. Aber wir können jetzt schon feststellen, dass es in China hohe Kosten hat, diese Subventionspolitik. Denn wir sehen, dass viel zu große staatliche Konglomerate entstanden sind, die verantwortlich sind für eine Menge Umweltverschmutzung, die auch viel zu hoch verschuldet sind und deren Produktivität sogar zurückgeht. Also China fährt auch ein sehr hohes Risiko. Wir sollten uns von den bloßen Wachstumszahlen, die im Moment gut aussehen, nicht täuschen lassen. China hat ein Problem geschaffen durch die Subventionierung und durch die Bevorzugung großer Staatskonglomerate. Das sehen Sie übrigens selber, denn die chinesische Politik ist bemüht, die viel zu hohen Schulden dieser Staatskonglomerate zurückzufahren, was ihnen bisher nicht gelungen ist.
Wenn jetzt jedes Land seine Banken, seine Maschinen- und Anlagenbauer oder seine Fluggesellschaften subventioniert und irgendwie schützt, zu was führt das? Weil letzten Endes läuft der Trend in den USA, in China genau in diese Richtung.
Das führt zu einer Verzerrung des Wettbewerbes, zu einer Bevorzugung bestimmter Branchen, die vom Wettbewerb dann ein Stück weit abgeschottet werden, die dann in dieser geschützten Position auch an Vitalität, an Produktivität einbüßen. Das ist für die gesamte Weltwirtschaft nicht der richtige Weg. Und wir sehen in einigen Ländern auch schon die negativen Seiten dieser Subventionspolitik, etwa in China, wo das Niveau der Produktivität bereits fällt.
Wir reden ja alle vom freien Welthandel. Kämpft in Wahrheit denn nicht längst jeder irgendwie gegen jeden, teils mit lauteren, teils mit unlauteren Methoden?
Ja, da ist natürlich was dran. Die gesamte Handelsordnung seit dem Zweiten Weltkrieg basierte ja darauf, dass man sich globale Spielregeln gibt und dass sich die verschiedenen Länder daran halten. Und das war ein riesiges Erfolgsmodell. Denn seit Ende des Zweiten Weltkrieges, seit Ende der 40er Jahre, ist der Welthandel viel, viel stärker gestiegen als das Bruttoinlandsprodukt. Wir haben eine enorme Phase der Globalisierung erlebt, die in den 50er und 60er Jahren uns den Wohlstand beschert hat und eben in den zurückliegenden 20 Jahren Millionen von Menschen in Asien aus der Armut befreit hat. Leider ist dieses globale Handelssystem wird nicht mehr so befolgt. Übrigens nicht nur vom Buhmann Trump, sondern auch die Europäische Union verstößt häufig gegen die Gebote des Freihandels, arbeitet sehr viel mit sogenannten Anti-Dumping-Zöllen, um im Prinzip Wettbewerber von außerhalb der Europäischen Union fernzuhalten hier vom Markt und natürlich die Chinesen. Das große Problem war, man hat China in die Welthandelsorganisation 2001 aufgenommen, in der Hoffnung, dass China sich durch die Integration in die Weltwirtschaft verändern würde, so werden würde, wie wir zu einer Marktwirtschaft werden würde. Aber das war ein Irrtum. Und das ist jetzt das Problem, dass wir einen großen Player haben, wo die Hälfte der Wirtschaft letztlich staatlich ist und wo wir dann nie wissen, wenn chinesische Unternehmen kommen, setzen sie sich durch oder kaufen sie hier zum Beispiel ein Unternehmen, weil sie besser sind, weil sie ein besserer Eigentümer wären, was wir fördern sollten und begrüßen sollten, oder aber kauft ein chinesisches Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, nicht weil es ein besserer Eigentümer wäre, sondern weil dieses Unternehmen auf Geheiß der Kommunistischen Partei einen Wettbewerber aufkaufen will, um Wettbewerb auszuschalten. Das weiß man nie, und deshalb finde ich es auch richtig in einem Punkt, dass man nämlich in Zukunft in Deutschland auch genauer hinschaut, wenn ein ausländisches Unternehmen, insbesondere ein Unternehmen aus China, ein Unternehmen hier in Deutschland aufkauft. Da sollte man genauer hinschauen und prüfen, ob wirtschaftliche Erwägungen im Vordergrund stehen und nicht politische.
Sie haben genau diese veränderte Einstellung als Beispiel angeführt. Brauchen wir grundlegend eine neue Sicht auf China und auf diese Form des Wettbewerbes, dass wir möglicherweise selbstbewusster auftreten, einfach sagen, bis hierhin und weiter geht's nicht mehr?
Also die gesamte westliche Welt hat ein Problem mit China, das sich zwar in die Weltwirtschaft integriert hat, aber nicht nach den Regeln einer Marktwirtschaft spielt. Man ist immer schnell dabei, Donald Trump zu verurteilen, aber er hat dieses Problem, was auch die Präsidenten vorher gesehen haben, aktiv aufgenommen. Zugegebenerweise geht er mit Brechstangenmethoden vor, aber das Problem ist da. Wenn es ihm gelingen sollte, am Ende China aufzubrechen und dazu zu bringen, westliche Unternehmen fairer zu behandeln, dann hätte am Ende auch die europäische Wirtschaft etwas davon. Aber es ist schade, dass es so weit kommen musste, dass Trump eben zu diesen Brachialmethoden gegriffen hat, die ja eben das Risiko mit sich bringen, dass der ganze Welthandel beschädigt wird und sehr viel Unsicherheit sich breit macht, was wir jetzt ja auch in konjunkturellen Problemen auch hier in Deutschland sehen.
Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, zur Industriestrategie von Peter Altmaier.
HR Info. Bilanz.
Die Reaktionen aus der Wirtschaft auf die neue nationale Industriestrategie waren eher kritisch. Eine stammt von Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, der sagt:
Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Eine aktive Industrie- und Standortpolitik sollte wirksame Impulse für Innovation und Investition sowie zukunftsorientierte, verlässliche Rahmenbedingungen für Industrie und Mittelstand schaffen. Dazu gehören etwa ein wettbewerbsfähiges Steuersystem, eine bezahlbare und sichere Energieversorgung und mehr Tempo beim Ausbau der analogen und digitalen Infrastruktur.
Der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA, Thilo Brotmann, kommentiert:
Der Ankündigung direkter staatlicher Einmischung steht der Maschinenbau äußerst skeptisch gegenüber. Unsere Stärke liegt in der Innovationskraft, die gerade den Mittelstand auszeichnet. Staatliche Eingriffe sind hier eher Fluch als Segen.
Und Reinhold von Eben-Worley, Präsident des Verbands Die Familienunternehmer, sagt:
Die industriepolitische Hybris des Bundeswirtschaftsministers macht Angst. Seine besserwisserische Subventionspolitik zerdrückt die Innovationskraft mittelständischer Familienunternehmer. Statt aus sehr teuren Fehlern wie der staatlichen Förderung der Solarbranche, die mittlerweile aus Deutschland wieder verschwunden ist, zu lernen, setzt Altmaier geradezu blind auf lenkende Industriepolitik.
Soweit einige Stimmen aus der deutschen Industrie zu den Plänen des CDU-Wirtschaftsministers in HR Info Bilanz. Unser Thema: die neue Strategie für Industriepolitik. Was genau hat Peter Altmaier vorgeschlagen? Was gehört zu seinem Plan? Zum Beispiel werden in seinem Entwurf konkrete Unternehmen genannt, deren dauerhafter Erfolg im nationalen wirtschaftlichen Interesse sein soll. Unter anderem Siemens, ThyssenKrupp oder die Deutsche Bank. Professor Gustav Adolf Horn, Leiter des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, sagt:
Ich glaube, man sollte sich nicht auf bestehende Unternehmen sehr stark fokussieren. Die wissen schon selber, was zu tun ist. Die brauchen nicht das Wirtschaftsministerium dazu. Besser wäre es, Industriepolitik dahingehend zu machen, dass neue Wettbewerber auf dem Markt entstehen mit neuen Produkten, neuen Wertschöpfungslinien, dass man eben Start-ups fördert in diesem Bereich, auch dass die Digitalisierung in der Industrie noch weiter vorankommt. Das würde ich für vielversprechender halten, als das Bestehende zu fördern.
Der Ökonom und Buchautor Daniel Stelter aus Berlin.
Ich meine, die Unternehmen haben entweder selber die Kraft, Wettbewerb zu bestehen durch ihre Innovationsfähigkeit, durch ihre Investitionen, durch ihre auch globale Strategie, oder sie haben die Kraft eben nicht.
Nach dem Motto, Unternehmen setzen sich bei den Kunden mit ihren Waren oder Angeboten durch oder sie schaffen es nicht und verschwinden wieder vom Markt. Wirtschaftsminister Altmaier hatte ausdrücklich die Deutsche Bank genannt. Sie war in den vergangenen Monaten immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil sie im internationalen Wettbewerb nicht mehr mithalten könne, so das Argument, und sie deshalb mit der Commerzbank zu einem nationalen Bankenchampion verschmolzen werden solle. Gustav Adolf Horn.
Gerade die deutsche Wirtschaftsstruktur ist ja eher kleinteilig und nicht auf Größe ausgerichtet. Insofern halte ich nicht viel davon, jetzt hier einen Bankriesen zu konstruieren, wobei dieser Riese auch so groß gar nicht sein würde. Denn im globalen Kontext ist die Deutsche Bank bei weitem nicht groß und auch zusammen mit der Commerzbank wäre sie, weiß Gott, nicht groß.
Dem stimmt auch Daniel Stelter zu.
Ich kann mir schwer vorstellen, was der deutsche Staat hätte machen sollen in den letzten Jahren, um der Deutschen Bank zu helfen, sodass sie heute ein ernstzunehmender Wettbewerber zu JP Morgan wäre.
Größe, zumal verordnet von der Politik, muss nicht unbedingt ein Vorteil sein. Hart ins Gericht mit der Industriestrategie Altmaiers ist als einer der ersten der Freiburger Wirtschaftsweise Lars Feld gegangen. Ihn erinnerten die Pläne an Machbarkeitsfantasien vergangener Jahrzehnte, sagte er. Der Frankfurter Wirtschaftshistoriker Professor Werner Plumpe sagt,
die spielt ja ein bisschen auf die 1960er, auf die 1970er Jahre an. Eine doch alles in allem nicht so nette Reminiszenz, denn wenn man sich daran erinnert, was alles gemacht werden sollte damals und was dann wirklich dabei herausgekommen ist, dann kann man sagen, das Einzige, was definitiv anders war am Ende dieser Zeit, war die Staatsverschuldung, die war deutlich höher.
Altmaier hatte als Bestandteile seiner Strategie einen Industrieanteil von 25% ins Spiel gebracht und eine Führungsrolle Deutschlands bei künstlicher Intelligenz. Professor Gustav Adolf Horn.
Im Moment sehe ich nur Stückwerk. Man möchte natürlich künstliche Intelligenz fördern, man möchte die Digitalisierung allgemein fördern, man möchte 5G-Netze fördern. Das ist alles richtig und gut, aber wo wir letztendlich hinwollen, darüber gibt es im Moment noch keine Verständigung in Deutschland. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dies auch zum Teil des politischen Diskurses zu machen, um dann mit dieser Verständigung auch wirtschaftspolitisch arbeiten zu können.
Der Buchautor Daniel Stelter sagt,
was brauchen wir? Wir brauchen vor allem Forscher, die in der Lage sind, künstliche Intelligenz zu erarbeiten. Und dann wollen wir die Frage aufwerfen, ja, was sind das denn für Leute? Das sind überwiegend Leute, die eine sehr gute Ausbildung haben, die vor allem eine sehr gute mathematische Ausbildung haben. Und wenn wir uns dann einfach mal anschauen, ja, wie ist das eigentlich mit der mathematischen Ausbildung, so stellen wir fest, dass wir weltweit ein Problem haben, dass sozusagen der Pool an Leuten, die das machen können, sehr klein ist. Wenn man dann schaut, wo sind denn die guten Leistungen in Mathematik als Beispiel, dann sind diese Leistungen eben nicht in Frankreich oder in Deutschland, sondern die sind eben überwiegend in asiatischen Ländern und in China.
Im Wettbewerb mit den USA und China geht es auch um die Spielregeln. Gerade wenn immer mehr deutsche Unternehmen von Konkurrenten aus dem Ausland übernommen werden. Prominentestes Beispiel war der Roboterbauer KUKA, der jetzt in chinesischer Hand ist. Professor Werner Plumpe.
Da wird in der Öffentlichkeit zunächst eine Art Szenario der Bedrohung entwickelt, als würde China in der einen oder anderen Weise versuchen, hier durch die Hintertür oder durch Unternehmensbeteiligung oder anders wie einzugreifen und das sei zu unserem Nachteil. Das ist ja zunächst erstmal eine Annahme. Und auf der anderen Seite wird geradezu hektisch gesagt, wir müssen jetzt in irgendeiner Art und Weise wieder handlungsfähig werden. Man steht wahrscheinlich auch unter dem Druck, dass Donald Trump genau in diese Richtung argumentiert. Und da möchte man nicht hinten anstehen. Man hat Angst davor, dass man vielleicht in Europa zurückfällt. Da wird dann eine Art politisches Szenario entwickelt, das auch eine Handlungsfähigkeit unterstellt, die ich nicht so wirklich sehe.
Diesen Druck nimmt auch Max Zenglein wahr vom Mercator Institute for China Studies in Berlin.
In China gibt es natürlich eine sehr stark ausgeprägte Industriepolitik, in dem auch Versuche gibt, nationale Champions zu schaffen. Und in einigen Bereichen oder in vielen Bereichen wird China eben auch verstärkt zu einem Konkurrenten, eben auch auf internationalen Märkten. Und da hat man natürlich jetzt in Europa die Stimmen, die lauter werden, dass man einen Airbus für Industrie X, Airbus für Industrie Y benötigt, um hier den Chinesen entgegenzutreten.
Angetrieben wird die wirtschaftspolitische Diskussion nicht nur von der Macht Chinas, auch vom Streit zwischen den USA und China um die Vorherrschaft auf dem Weltmarkt, sagen viele. Wie sollte darauf eine Bundesregierung reagieren? Der Ökonom Gustav Adolf Horn.
Deutschland alleine hat nicht genügend Macht, um dort großartig Interessen durchzusetzen. Das ist eine europäische Angelegenheit. Der europäische Markt ist aber wiederum groß genug, um ein Gegengewicht zu den USA und China zu sein. Und sicherlich werden China und auch die USA Konzessionen machen müssen im Interesse ihrer eigenen Unternehmen, damit sie auf dem europäischen Markt Zugang haben. Und da können wir dann sagen, was wir alles zulassen wollen und was wir nicht zulassen wollen. Auch zum Beispiel über die Erhaltung von Standards im Arbeitsrecht und im Verbraucherschutz.
Die Antwort könne nur Europa als Ganzes geben, sagt auch Daniel Stelter.
Wir machen zu wenig aus dem großen europäischen Binnenmarkt. Das sehen Sie auch bei Start-ups. Schauen Sie, wenn Sie gerade schauen in der Internettechnologie, bei IT, auch bei künstlicher Intelligenz. Die amerikanischen Unternehmen haben einen großen Vorteil. Sie haben einen großen Heimatmarkt mit einheitlicher Regulierung und einheitlicher Sprache. Und wir haben zwar den theoretischen Binnenmarkt, haben aber faktisch doch bei vielen Dingen unterschiedliche Regulierung und eine Sprachbarriere. Das macht es schwer. Und wenn wir jetzt noch einmal schauen, die Regulierung, die zugenommen hat, Stichwort zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung, so löblich das Ziel ist im Sinne von, wir wollen die Bürger schützen, so sehr ist es auch ein Hindernis in Bereichen, ja auch gerade künstlicher Intelligenz, entsprechende Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir sollten uns mehr auf Europa konzentrieren, dazu müssen wir aber Europa funktionsfähig machen.
Für den Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe sagt bereits der Blick auf unsere Vergangenheit einiges über die Zukunft, auch über die möglichen Strategien, die jetzt national genannt werden, aber seit Jahrhunderten genau das Gegenteil waren.
Die deutsche Wirtschaft ist über Jahrhunderte hinweg, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, bezogen auf die Weltmärkte entstanden und gewachsen. Die Öffnung Chinas ist eher eine große Chance und man müsste dann mit der chinesischen Regierung faire Bedingungen aushandeln und sich im Wettbewerb behaupten. Aber zu glauben, es sei für die deutsche Wirtschaft in ihrer historisch entstandenen Struktur eine Perspektive, sich von den Weltmärkten auch nur teilweise abzukoppeln, das, glaube ich, ist nicht nur falsch, das ist gefährlich.
Statt einer nationalen wäre also eher eine internationale Strategie für die deutsche Wirtschaft gefragt. So war auch der Plan von Siemens und Alstom. Sie wollten der starken chinesischen Konkurrenz einen deutsch-französischen Bahnkonzern entgegensetzen. Einen Airbus auf der Schiene, wie es hieß. Doch daraus wird nichts. EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager hat den geplanten Zusammenschluss untersagt, weil in einigen Bereichen, wie zum Beispiel der Signaltechnik, in Europa ein Monopol entstanden wäre, mit Folgen für die Preise und für die Kunden. Nach ihrer Entscheidung hagelte es Kritik. Sie liefere Europa den Chinesen aus, rückwärtsgewandte Technokratin gegen zukunftsgewandte europäische Industriepolitik.
HR Info. Kommentar.
Was nicht laut gesagt werden darf, Champions können am Ende als gescheiterte Riesen landen, wenn sie zu schwerfällig werden. Dafür gibt es viele Beispiele. Wären politisch sanktionierte und staatlich geförderte Industrie-Champions also wirklich gut? Da muss man nur die vielen kleinen, innovativen Firmen fragen, die sich in dieser Branche tummeln und keinen Fuß auf den Boden kriegen. Oder sich über Abhängigkeiten beschweren, die Spielräume einengen. So setzen sich bessere Ideen gegen schlechtere nicht durch. Das schafft am Ende weder Jobs noch Gewinn. Frisches Potenzial kann sich nicht richtig entfalten. Der globale Wettbewerb kann erst recht nicht funktionieren, wenn er schon innerhalb Europas behindert wird, zumal die EU kein Behinderer ist. In den letzten 3 Jahrzehnten wurden von 6.000 Fusionen nur 30 blockiert. Die meisten europäischen Industriekonzerne sind aus kleinen Anfängen entstanden. Werner Siemens und Johann Georg Halske machten in einer kleinen Werkstatt aus Samuel Morses halbgarer Erfindung den Zeigertelegraph für Textbotschaften, der die Kommunikation revolutionierte. Heute würde man sagen, ein Start-up. Aber heute schwindet mit der Angst vor China der Respekt vor den eigenen Werten. Gegen Chinas gelenkte Unternehmen sollen politisch geförderte Konzerne in Europa antreten. Ob in 30 Jahren die Menschen in europäischen Zügen sitzen oder in chinesischen, entscheidet sich aber nicht an dieser Frage. Dazu gehört aber in Zukunft auch Wettbewerb im Interesse derjenigen, die auch in 30 Jahren noch zu bezahlbaren Preisen Bahn fahren möchten. In diesem Wettbewerb steht Europa besser da, als viele behaupten. Staatliche Lenkung in China schafft künstlich aufgeblähte Großkonzerne, deren Rentabilität über den Preis und die Währungspolitik gesteuert wird. Völlig offen ist, ob die immer stärkere staatliche Überwachung, Gängelung und Bevormundung der Menschen innovative Ideen am Ende nachhaltig behindern, wenn echte Innovationen eben nicht ins Konzept der staatlich gesteuerten Rendite- und Wohlstandskonzepte passen. Chinas Masterplan Made in China 2025 sollte man jedenfalls mit viel mehr Skepsis betrachten, anstatt zu versuchen, ihn jetzt nachzuahmen. So macht man keine Champions.
Der Kommentar von Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Das war HR Info Bilanz zur neuen Strategie für Industriepolitik, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier vorgestellt hat. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.